Ja, das war Alfred Meyer aus Südtirol vom Evangeliumsrundfunk und ich kenne ihn persönlich und er ist ein Lehrer und hat immer einige Songs geschrieben und dazu gesungen und das wollte ich euch heute mal zum Einstieg mitgebracht haben. Ja, wir wollen einen Abschnitt lesen aus dem Kolosserbrief des Apostel Paulus aus dem ersten Kapitel ab Vers 15. Kolosser 1 ab Vers 15. Lese nach der Elberfelder Übersetzung. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde, was in dem Himmel ist, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waret nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich hinzustellen. Soweit diese Verse. Ja, meine Lieben, wir leben in unruhigen Zeiten, wie wir alle wissen, und wir fragen uns heute manchmal, ja, kann ich denn morgen noch meine Gasrechnung bezahlen, meine Ölrechnung, meine Stromrechnung? Und manche befürchten auch, im Winter kann es vielleicht zu Stromausfällen kommen oder vielleicht zu einem Blackout. Und ja, es werden schon viele Szenarien durchgespielt. Ja, was passiert denn dann, wenn kein Strom mehr da ist? Dann geht auch die Wasserleitung nicht mehr und der Kühlschrank nicht und die Heizung, es geht nichts mehr. Und auch der Supermarkt, die Kasse funktioniert auch nicht und der Geldautomat, da können wir auch nichts mehr abholen. Also wir sehen, wir sind vollkommen auf diese Energiequellen angewiesen. Außerdem treibt viele um die Furcht vor einer Eskalation des Konfliktes da in der Ukraine und dazu kommen noch unsere persönlichen Dinge, die wir haben, nicht? Unsere körperlichen Krankheiten und oder auch psychischen Krankheiten, die Sorge um unsere Kinder, um Pflege der Älteren und viele andere Dinge, die auf uns einströmen. Und wir merken, wir sind schon mittendrin in der Krise. Gestern der Sabotageakt da von der Bahn in Norddeutschland und viele andere Dinge. Wir befinden uns also schon mittendrin in der Krise und da sind wir eigentlich in guter Gesellschaft. Die Bibel kennt auch viele Krisen. Die größte Krise beginnt ja gleich schon am ersten Buch der Bibel, der Sündenfall. Und dann das nächste, der Brudermord, Kain und Abel. Und dann die Sintflut. Und dann die Erzväter, da waren auch viel Intrigen und Ehebruch und Krieg und Mord und also. Selbst unser Herr Jesus Christus ist auch in einer Krise gekommen. Johannes 6. Nach seiner Rede, als er den Menschen sagte, nur wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, damit meint er natürlich das sinnbildlich, da heißt es, da verließen viele seine Jünger und da fragt er die Zwölfe, wollt ihr etwa auch weggehen? Und dann sagt Petrus ganz mutig, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Zwölfe. Ja, die Frage deshalb heute an uns lautet auch, wie gehen wir persönlich mit diesen Szenarien um, mit diesen Krisen um? Und da sind wir wieder bei unserem Kolosserbrief. Der Kolosserbrief, der hat dann der Apostel Paulus geschrieben. Und die Gemeinde in Kolosse besteht, also ist geografisch in der heutigen Westtürkei, von Epaphroditus wohl gegründet, genau wie Hierapolis und auch Laodicea. Und dort sind Irrlehren aufgetreten. Und dann ist dann Epaphroditus nach Rom gereist. Paulus war ja da in der Gefangenschaft, aber noch in einer ziemlich offenen Gefangenschaft. Er konnte Besuch empfangen. Und dann hat Epaphroditus all diese Fragen, die er hatte von den Irrlehren, einmal die Gnostiker, die sagten, nee, ihr müsst ganz in Askese leben, Jesus ja, aber ihr müsst auch ganz asketisch leben und ihr müsst das und das tun. Und dann waren da die Juden, die sagten, nein, ihr müsst auch dann die mosaischen Gesetze einhalten, Beschneidung und Sabbat halten und Reinigungsvorschriften. Ja, was ist denn jetzt richtig? Und interessant, wie dann der Apostel Paulus darauf antwortet, ja. Was antwortet er? Mit Kritik, mit Zurechtweisung? Er hätte ja durchaus die Vollmacht dazu als Apostel Jesu Christi, nicht? Aber wir sehen, wie er zunächst mal ganz anders antwortet. Kritik und Zurechtweisung kommen später auch im zweiten Kapitel. Aber hier zunächst antwortet er ja ganz anders. Paulus skizziert die Person Jesu Christi als den ganz großen Herrn und Heiland. Und die Frage an uns ist immer, welch einen Jesus hast du? Einen kleinen Jesus? Dass wir schnell verzagt werden? Paulus sagt hier, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ja, Paulus zitiert hier die Gottheit des Herrn Jesus Christus. Er ist wie ein Bildhauer, er meißelt das ganz scharf heraus, wer Jesus ist. Und das wollen wir uns heute Morgen einmal noch mal ganz zu Gemüte führen. Wir haben also keinen kleinen Jesus, sondern einen großen Heiland, der durch die Himmel gegangen ist, sagt der Hebräerbrief. Einen ganz großen Herrn. Ich will das mal ein kleines Beispiel aus meinem Leben erzählen. Das ist aber wirklich ein ganz kleines Beispiel. Aber das soll das mal ein bisschen erhellen. Ich habe in den 60er Jahren, habe ich mich mal bei der Firma Henkel in Düsseldorf beworben, so als Nachwuchsreisender. Ich war so 22, 23 Jahre. Und dann habe ich auch einen Termin bekommen und bei dem Waschmittelhersteller. Naja, ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Ich fahre dann hin nach Düsseldorf und betrete dann da diesen Backsteinbau und komme dann rein. Und dann stoppt mir der Atem. Wo bin ich denn hier? Ach, eine riesige Halle mit Springbrunnen, mit Blumen, eine große Glaskuppel, wie in einem Schloss oder wie in einem Palast. Ich war wie versteinert. Ich habe alles erwartet, aber sowas nicht. Da kam eine nette junge Dame, hat mich dann zu dem Chef da gebracht und bei dem ich mich beworben hat und der hat mich dann sehr nett informiert über die Firma Henkel und wie sie auch im Markt steht mit ihren Produkten und wie sicher der Arbeitsplatz ist und hat aus dem Fenster gezeigt, da hinten ist die Henkel-Siedlung, sehen Sie, da sind viele unserer Angestellten, haben dann Grundstück gekauft und gebaut und die wohnen da. Und jeder, der bei uns anfängt, der hat also einen sicheren Arbeitsplatz. Wir sind stark in Forschung und Entwicklung. Wir sind stark im Markt. Wir haben also hier einen starken Partner. Tja, natürlich bin ich da angefangen mal. Klar. Also übertragen auf unseren Bibeltext können wir sagen, wir haben einen großen Herrn. Er ist der Sohn seiner Liebe. Vor ihm zittern die Dämonen und auch das Totenreich gibt seine Toten frei. Lazarus, ich sage dir, komm heraus und der Tod hat keine Macht über Lazarus. Und auch in Matthäus 8, als die Jünger auf dem See Genezareth sind, kommt plötzlich der Sturm auf und Jesus ist im Boot und schläft im Boot und die Wellen werden immer höher und schlagen schon ins Boot ein. Da wachen sie ihn wach, Herr, wir kommen um. Du musst was unternehmen. Da sagt Jesus, ihr Kleingläubigen. Und Wind und Wellen gehorchen ihm, die Elemente gehorchen ihm. So groß ist Jesus, ja. Wir haben so unsere Not und viele Menschen haben ihre Not mit dem unsichtbaren Gott. Er ist ja unsichtbar seit dem Sündenfall. Und Gott hat das ja auch zur Kenntnis genommen. Und was hat er gemacht? Er hat seinen Sohn gesandt. Das heißt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns im Prolog des Johannesevangeliums. Nicht? Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, Jesus war mitten unter uns. Er hat das Leben geteilt mit den Jüngern. Er war bei ihnen, so wie er heute auch durch den Heiligen Geist mitten unter uns ist und auch in dir ist. In dir wirken möchte. Ja, was sagte Thomas? Johannes 14, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Das ist die ganze Not der Menschen. Wir möchten doch mal Gott sehen, ihn begreifen, damit er endlich alle Probleme der Welt löst. Jesus hat die Probleme der Welt gelöst am Kreuz. Seine Erhabenheit und seine Größe ist zugleich auch seine Demut und seine Herablassung. Da sagt er in Matthäus 11, ich bin barmherzig, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sagt, ich kann gar nicht anders wie sanftmütig sein und barmherzig und freundlich, das ist mein Wesen, so bin ich. Ja, die Bibel sagt von Jesus, er ist der Sohn seiner Liebe. Und die Bibel geht noch weiter, das Geheimnis. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den himmlischen Vater gesehen. Also ist doch atemberaubend. Wenn wir Jesus sehen, wenn wir es mit Jesus zu tun haben, sehen wir den himmlischen Vater, den unsichtbaren Gott. Den dreimal heiligen Gott, den wir nicht sehen können. Sprüche 8, Vers 25, auch sehr geheimnisvoll. Ein prophetischer Ausspruch über Jesus. Da heißt es von ihm, von Ewigkeit her war ich eingesetzt, sagt Jesus. Von Anfang an, vor den Uranfängen der Erde, als noch keine Fluten da waren, wurde ich geboren. Als noch keine Quellen waren, reich an Wassern. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren, als noch nicht gemacht war die Erde und die Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes. Als er die Himmel feststellte, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß über die Fläche der Tiefe, als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Schranken setzte, damit sie seinen Befehl nicht überschritten, als er die Grundfesten der Erde abmaß, da war ich Schoßkind bei Gott, war Tag für Tag seine Wonne spielend vor ihm alle Zeit, spielend auf dem weiten Rund der Erde, und meine Wonne war bei den Menschenkindern ganz geheimnisvoll. Die katholische Kirche sagt, das ist ein Mythos. Das sind Geheimnisse, von denen selbst Engel hineinzuschauen begehren. Wir dürfen hier durch den Apostel Paulus hier ein Stückchen auf dieses Geheimnis hinweisen. Paulus entwickelt hier ein gewaltiges göttliches Panorama. Jesus Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ein gewaltiges Panorama. Wisst ihr, was ein Panorama ist? Ihr kennt doch ein Gebirgspanorama. Ich war mal in der Schweiz auf dem Jungfrauenjoch, ne? 3300 Meter hoch, da fährt man mit der Zahnradbahn durch die Eiger Nordwand, das ist abenteuerlich, ne? Bis oben auf 3300 Meter Höhe, nicht? Und dann steigt man aus, dann stehen da große Schilder, bitte vorsichtig gehen, halten Sie sich fest, denn da oben ist eine andere Luft, andere Gesetzmäßigkeiten, da ist ein Restaurant, die müssen ganz anders kochen und braten und so weiter, weil es sind ganz andere Verhältnisse da. Also es ist ein gigantischer Ausblick von da oben, nicht die Bergwelt, aber das ist noch nichts, die Alpen. Der Himalaya ist noch viel größer, da können die Alpen gar nicht dran halten. Der Himalaya ist noch viel größer, mit 14.800er Berge, ganz gewaltig. Das ist ein Panorama, das verschlägt einen im Atem. Und noch größeres Panorama sind die Anden. Die sind 7 in Mittelamerika, die sind 7.000 Kilometer lang, zieht sich dieses Gebirgspanorama. Gewaltig, atemberaubend. Und so atemberaubend ist auch hier, was uns hier der Apostel Paulus mitteilt. Jesus ist nicht nur an der Schöpfung beteiligt, er ist Schöpfer, Mitschöpfer.
Was lesen wir im ersten Buch Mose? Lasset uns Menschen machen. Lasset uns Menschen machen. Dieser ewige himmlische Sohn hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, des Lichtes. Wie sagt man, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich will auch wieder mit einem Beispiel darauf antworten. Es war im Jahr 1990. An der Nordsee Seenotrettungskreuzer, die sind dafür da, um herauszufahren. Die sind ungefähr 45 Meter lang. Und diese Seenotrettungskreuzer sind so konstruiert, dass sie nicht untergehen. Das heißt, sie können natürlich mal unter Wasser gehen, aber sie richten sich immer wieder auf mit ihrem Kiel. Und sie wurden herausgerufen, weil ein Segelboot in Seenot war. Und da heißt es ja, das Boot fuhr heraus, hat das Segelboot festgemacht und dann kam plötzlich von der Seite ein ganz schwerer Brecher und knallte gegen den Seenotrettungskreuzer. Und der Vormann, der auf dem Seenotrettungskreuzer war, wurde heruntergespült in die Nacht und war weg. Und er schrie und er wusste, mich hört ja hier keiner, nicht? Und die Wogen tanzten auf und ab und er spürte die Kälte des Wassers und er wusste, er hat nicht mehr lange Zeit. Er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Doch plötzlich über ihn ein Scheinwerfer und noch ein Scheinwerfer. Dann hört er das Geräusch von Hubschraubern und dann fuhr eine Leine herunter und diese Leine wurde um seinen Körper geschlungen und im letzten Augenblick hat der Hubschrauber ihn aus dem Wasser gezogen und zu sich hochgezogen, im letzten Augenblick. So dieses Bild gebraucht auch hier der Apostel Paulus. Wir sind herausgerissen aus der Welt der Sünde und der Finsternis, herausgerissen im letzten Augenblick durch Jesus und versetzt in das Reich des Lichtes des Sohnes. Er hat unsere Schuld getilgt und vergeben. Das ist das Wunder der Rettung, die uns dir und mir widerfahren ist. Im 16. Vers schreibt dann der Apostel Paulus weiter und wir merken hier in den folgenden Versen immer eine Steigerung, die auch unsere Gedanken beschäftigen, wo wir selbst drüber nachdenken. Da heißt es, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Das heißt also, wenn wir richtig darüber nachdenken, alles hat letztlich seinen Sinn in Christus. Nochmal. Denn in ihm, in Jesus, ist alles in den Himmeln auf der Erde geschaffen worden. Alles dient der Verherrlichung Gottes. Es heißt, alles ist durch ihn und für ihn oder zu ihm hingeschaffen. Also er ist das Zentrum dessen, was alles geschehen ist. Wenn wir abends, so wie jetzt auch, wenn die Nächte klar sind, jetzt haben wir Vollmond, mal herausgehen und uns das mal alles ansehen, den Himmel, die Sterne, staunen wir. Und die Menschen mit ihren Fernrohren und mit ihren Teleskopen wissen, je weiter wir sehen, je mehr Sterne sehen wir. Und dann sagen die Fachleute, nicht, die können das ja ungefähr abschätzen. Man sagt also, die Sonne, die wir sehen, das ist ja ein Kernreaktor. Der verwandelt also Wasserstoff, verschmelzt Wasserstoff in Helium und dadurch entsteht diese Kernschmelze und die Hitze, 15 Millionen Grad Hitze, kommt hinaus in den Weltraum und trifft auf die Erde mit 23,5 Grad, genauso in dem rechten Winkel, dass wir uns also an der Sonne erfreuen. Sonne ist also unser Zentrum. Aber es gibt ja noch mehr Galaxien und Sonnen. Man schätzt ungefähr, es gibt 200 Milliarden Sonnen. Kann man sich ja nicht vorstellen. 200 Milliarden Sonnen. Und jede Galaxie oder Insel, wie es die Fachleute sagen, haben 200 Milliarden, jede Insel. Und wie viele Inseln gibt es? Wie viele Galaxien gibt es? Man schätzt ungefähr 100 Milliarden Inseln. 200 Milliarden Sonnen. Unvorstellbar. Das sind Zahlen, die kann man sich nicht mehr vorstellen. Die kann man nur hören, ja, und dann zur Kenntnis nehmen, ja. Das widerspiegelt auch die Schöpferherrlichkeit Gottes und seines Sohnes, Jesus Christus. Solch einen Herrn haben wir. Boah, Es müsste uns den Atem verschlagen. Jedenfalls mir verschlägt es den Atem. Ja, wer kennt denn diese ganzen Sterne? Ja, wir haben so genannt, Mars, hier unser System, ne? Mars und den Jupiter und Uranus und so weiter. Ja, ja. Wer kennt denn diese Milliarden, Abermilliarden? Ja, Gott kennt sie. Psalm 147, Vers 4. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Boah. Ja, nur Gott kennt sie, weil sie zur Verherrlichung Gottes dienen. Er ist der Herr alles Sichtbaren und alles Unsichtbaren, auch der Engelsfürsten und der himmlischen Wesen, Throne, Herrschaften heißt es hier, majestätische Wesen, Engelheere. Auch er ist der Herr der dämonischen Welt und Satan weiß um sein Ende. Halten wir fest, alles ist durch ihn und für Jesus geschaffen, alles besteht durch ihn, durch die einmalige Größe und Erhabenheit des Sohnes Gottes, er der Sohn seiner Liebe. Überhaupt in der Sprüche das Wort, er war Schoßkind bei dem Vater. Lässt uns auch nachdenklich werden und nachdenken. Wenn wir ein Kind auf dem Schoß haben, ist es ganz nah bei uns. Ganz nah, ist ein Stück von uns selbst. Wenn wir meinen Sohn oder meine Frau, die Kinder am Schoß haben, dann sind sie unser. Ja, sind unser. Unsere Kinder. Jesus war Kind, war Sohn und ist Sohn Gottes. Und dann sagt der Apostel Paulus noch eine weitere Steigerung. Und er ist vor allen und alles besteht durch ihn. Moment mal, Jesus ist vor allem, er hat in allem den Vorrang, vor der gesamten Schöpfung, vor der gesamten unsichtbaren Welt. Er ist Herr aller Herren. Und vor ihm werden sich einmal alle Knie beugen, der himmlischen, irdischen und unterirdischen. Lesen wir im Philipperbrief. Auch die Oligarchen und die Diktatoren. Und auch die, die jetzt in ihren Palästen wohnen und meinen, oh, mir geht's ja gut und den Champagnerkorken knallen lassen, auch die werden ihre Knie einmal vor ihm beugen werden. Der himmlischen, irdischen, unterirdischen. Warum? Weil Christus in allem den Vorrang hat. Warum? Jesaja sagt, weil er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Weil er der Mann der Schmerzen geworden ist. Weil er dich erlöst und erkauft hat. Die ganze Menschheit durch sein Blut erkauft hat. Und es wird wirksam durch den Glauben. Durch den Glauben an ihn. Ihr Lieben, das ist das himmlische Einmaleins. Dreimal eins ist nicht drei, dreimal eins ist eins. Solch einen großen Herrn haben wir. Und wenn dann unsere Krisen kommen, nicht, die wir jetzt so haben, nicht, ihr Lieben, unser Herr ist größer. Gott ist krisenfest. Wisst ihr, ich habe auch noch die Jahre erlebt, wo ich zum Bunker gelaufen bin, wenn die Bomben flogen. Ich gehöre noch zu den Alten. Ich musste als Kind, meine Mutter gesagt, immer vor dem Bunker spielen. Wenn dann die Sirene ging, sofort in den Bunker laufen, nicht auf die Mutter erst warten. Und dann die Hungerjahre, 46, 47, wir hatten nichts mehr zu essen zu Hause. Wirklich nichts mehr zu essen. Und? Hat der Herr Jesus was gezaubert? Nein, er hat nichts gezaubert. Aber er hat uns hindurchgetragen, auch durch die Mangeljahre. Hindurchgetragen. So will er auch dich und mich durch Krisen hindurchtragen. Er nimmt sie nicht weg, aber er trägt hindurch. Das ist der Unterschied. Ihr Lieben, je dunkler die Welt und ihre Probleme, desto heller leuchtet das Licht des Evangeliums. Und das ist wichtig. Wir müssen das Evangelium verkündigen. Wir müssen den Menschen Hoffnung geben. Hoffnung. Der Mensch braucht Versöhnung. Der Mensch braucht Zuversicht. Der Mensch braucht Hoffnung. Wir haben uns an der Gemeinde unten einen Spruch. Hoffnung für alle. Und wenn die Leute mit dem Auto vorbeifahren, an der Kreuzung müssen halten und suchen unsere Gemeinde, dann sehen sie Hoffnung für alle. Alle sind eingeladen. Wir werden jetzt diesen Spruch noch erweitern, erneuern, wird dann noch größer und dann ein blaues Feld, hellblaues Feld und dann weiße Buchstaben, ganz groß. Oben drüber haben wir schon in Eingang evangelisch-freikirchliche Gemeinde noch größere Buchstaben. Das kann man von ganz Weitem sehen. Selbst fast Blinde können das noch sehen. Also wir müssen verkündigen und zeigen, hier ist Hoffnung. Wir machen nicht mit im Miesepeter. Wir wissen auch nicht, wie wir unser Öl bezahlen sollen. Das ist so teuer. Aber Gott trägt sicherlich hindurch. Ja. Dann schreibt Paulus noch, und Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Er ist kein Fremder für uns, sondern er ist derjenige, der dich erlöst und erkauft hat durch sein teures Blut. Du bist sein Eigentum. Du gehörst ihm. Die Gemeinde Jesu, was ist das? Ist keine geselliger Club, kein Verein. Es ist die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist die Gemeinschaft der durch Christi Blut Erlösten. Das ist die Gemeinde. Das zeichnet sie einzigartig aus. Sie ist der Leib Christi. Sie gehört ihm. Und wenn er einmal wiederkommen wird, wird sein Leib bei ihm sein. Und er wird bei ihnen wohnen. Dieser Jesus, dieser Heiland und Erlöser hat Frieden gemacht, schreibt Paulus noch, durch das Blut seines Kreuzes. Ihr Lieben, das ist das Herzstück des Evangeliums. Versöhnung. Alles umspannt Himmel und Erde. Jesus hat die Menschen versöhnt mit Gott. Nicht Gott musste versöhnt werden. In den alten Religionen musste immer Gott versöhnt werden. Da hat man alles Mögliche den Götzen geopfert. Nein, der Mensch muss versöhnt werden. Der Mensch ist voller Aggression und voller Boshaftigkeit, seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist. Und wir als Christen, die wir Jesus angenommen haben, müssen mal aufpassen. Wir sind ja auch anfällig dafür, für die Einflüsterung Satans. Wir müssen ganz dicht bei ihm bleiben, die Stimme des guten Hirten hören und ihm folgen. Versöhnung durch sein Blut. Wir sind abgewaschen. Und wo ist meine Schuld geblieben? Abgewaschen durch das Blut des Christus. Meine Schuld ist getilgt. Sie ist bezahlt durch den Glauben. Ich komme zum Schluss. Die Schrift sagt in der Offenbarung, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Du hast also einen starken Erlöser, einen starken Herrn, der dich lieb hat, der dich ganz persönlich schätzt und liebt, der nicht irgendwelche Vorzüge an dich liebt, sondern der dich liebt, so wie du bist, auch mit deinen Fehlern. Der liebt dich so, wie du bist. Das ist das Schöne. Er liebt dich um deiner selbst willen, weil du es bist. Und du bist einmalig. Ein von Gott geliebtes Wesen. Das müssen wir festhalten. An seinem Herzen finden wir Ruhe. Tiefe innere Ruhe. Jesus ist der Herr aller. Er hat Gewalt im Himmel und auf Erden. So ist ja der Missionsbefehl. Geht hin, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sind diese beiden Klammern des Missionsbefehls. Er gilt auch uns. Da können noch so viele Krisen kommen, da können wir noch im Internet schreiben und so viel Angst erzeugen, nicht? Wir Menschen sind ja anfällig für Angst, nicht? Nein. Wir haben einen starken Herrn. Ich möchte schließen durch das Zitat aus Offenbarung 1. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen.